Die MLB ist zurück und wie sie zurück ist. Es sind einige Rekorde direkt zu Beginn gepurzelt. Wir haben 14 Runs in einem Inning gesehen, haben einen No-Hitter, haben einen Tyler O'Neill, der einen Startrekord für Home Runs aufgestellt hat am Opening Day. Und wir haben damit viel Gesprächsbedarf und damit sage ich Hallo an Lukas.
Hallihallo.
Lukas,
ja, alles gut bei dir, Lukas? Bist du wieder, geht's deinem Magen besser?
Ich bin wieder fit und konnte aber sehr zumindest schön. Dadurch, dass ich so ein bisschen angeschlagen war, die MLB in vollen Zügen genießen und das hat mega, mega Bock gemacht. Ich weiß nicht, wie konntest du die Tage über die Feiertage verbringen?
Die Feiertage waren gut bei mir. Ich habe mir ein paar Ostereier über den Zaun angeschaut mit den Opening Days, mit den ersten Spielen der neuen Saison. Und das hat Spaß gemacht, endlich wieder Baseball.
Ja, mega. Ich habe, als ich die Spiele gesehen habe, habe ich auch gedacht, ich habe richtig Bock, jetzt wieder den Podcast zu starten, weil wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Und aber ich wollte dich auf jeden Fall nochmal fragen, wie bist du eigentlich in den 1. April reingerutscht?
Ja, eigentlich ganz gut, bis du kamst, ne?
Bis ich dann um die Ecke
Du hast
kam,
mich da,
kurz.
genau, bis du dann um die Ecke kamst, du hast mich da echt ein bisschen reingelegt, ne? Ich hab's auch einmal versucht, aber ich glaube, den hast du mir nicht abgekauft mit wie heißt er jetzt? Trevor Bauer zu den Phillies.
Ja,
Das war
also
natürlich die Schlagzeile überhaupt.
um euch Hörer mal eben auf den neuesten Stand zu bringen. Einmal hatte es dann Lukas bei mir versucht und hatte mir dann einen Screenshot geschickt mit Breaking News, dass Trevor Bauer bei den Philadelphia Phillies untergekommen ist. Den Braten habe ich aber sehr, sehr schnell gerochen und dann habe ich mich abends revanchiert, hatte euch als Community dann auch versucht reinzulegen, indem wir die Oakland Athletics frühzeitig am Mai nämlich schon nach Las Vegas haben umziehen wollen. Das hatte ich dann auch Lukas geschickt. Ich so, Lukas, guck mal, hier, die Athletics ziehen jetzt schon um. Und er, wow, what? Darüber müssen wir sprechen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis er es dann verstanden hat, dass das noch nicht passieren wird, sondern frühestens 2028.
Ja, du hast mich halt auch in einem denkbar schlechten Moment erwischt. Ich saß gerade in der Bahn wieder zurück in die Heimat oder zurück nach Hause nach Hamburg. Und da sehe ich diese Nachricht auch ploppen und dachte, boah, krass. Hab ich dir leider abgekauft.
Ja, ich meine, es wäre ja tatsächlich sogar gut möglich gewesen.
Genau, das ist das Ding, ne? Es wäre nicht so abwegig, ja.
Wenn man sich die Zuschauerzahlen so tatsächlich von dem Opening Weekend bei den Athletics anschaut, hast du gesehen, wie viele Zuschauer an den Opening-Tagen dort waren?
Ich glaube, beim ersten Spiel war ja irgendwie keiner im Stadion, nur ganz wenige. 13 Tickets, ja. Wäre auch realistisch. 13.000 wurden, glaube ich, irgendwie verkauft, ne? Aber der Großteil hat dann irgendwie vorm Stadion protestiert, irgendwie sowas war doch da. Und
ja, genau.
Beim zweiten Spiel, wenn ich das jetzt so richtig aufgeschnappt habe, dann waren irgendwie 3.000 und ein paar kaputte dann tatsächlich im Stadion. Aber das ist natürlich sehr schwach, ne?
Ja, deswegen war das auch so der Joke, der mir eingefallen ist, weil es eigentlich wirklich echt gut passte. Und am Anfang, Opening Day, 13.000 waren verkauft, aber dann wurde im Parking Lot haben sie dann gegen den Owner nochmal wieder protestiert. Aber das Kind ist halt schon im Brunnen gefallen und ich frage mich tatsächlich auch, ich kann den Oakland-Fan auch verstehen, dass man jetzt aktuell nicht mehr in den Ballpark geht, weil sportlich gesehen macht es keinen Sinn. Ich hatte es heute Morgen gesehen, ich glaube, jetzt nach 3 oder 4 oder 5 Spielen ist man 34-11 outgescored worden schon. Das Team geht weg, der Ballpark ist halt auch in die Jahre gekommen, da rennen teilweise Ratten rum. Also ich frage dich jetzt mal, Lukas, aus welchem Grund würdest du als Oakland-Fan jetzt noch ins Kolosseum dort reingehen?
Nee, gar nicht. Also höchstens, wenn die Phillies zu Gast sind. Aber du hast ja unter der Prämisse die Frage gestellt, ob ich Oakland-Fan bin. Nee, also wie du schon sagst, es macht keinen Sinn. Der Standort in Oakland ist dem geweiht, dass das nach Las Vegas umgezogen wird. Von daher gibt es da auch sportlich, wie du schon sagst, nichts zu holen. Ja, ich würde es mir auch nicht im Stadion, im Stadion Ballpark anschauen.
Naja, da würde ich tatsächlich, glaube ich, auch wirklich, wirklich fern von bleiben. Und ich glaube, höchstens hingehen, wenn meine Dodgers dann dort zu Gast sind. Oder wie gesagt, bei dir dann die Phillies dort zu Gast sind. Aber ansonsten wird mich da jetzt auch aktuell nichts mehr reinbringen. Und jetzt seit gestern ist es auch offiziell, dort, wo die Oakland Athletics hinziehen werden, hat jetzt geschlossen das Hotel, das Tropicana Hotel. Und wird dann scheinbar demnächst abgerissen. Es gibt aber scheinbar immer noch Probleme beim Kauf. Da sind viele Hürden, die noch nicht überwunden worden sind. Deswegen das ganze Projekt Las Vegas Athletics steht noch mit einem Fragezeichen dahinter. Von daher spannend, was dort die Zeit bringen wird jetzt in den nächsten Jahren und wie es um die Athletics weitergehen wird.
Auf jeden Fall.
Spannend war auch natürlich dann Opening Week in der MLB. Endlich ist es losgegangen. Gefreut wie Schnitzel in der Pfanne, würde ich es jetzt mal verbildlichen wollen. Und dann hat die MLB echt mega abgeliefert. Und wir kommen eigentlich auch direkt auf das zu sprechen, was jetzt heute Nacht passiert ist. Denn wir haben direkt nach nicht mal einer Woche MLB direkt den ersten No-Hitter von Ronald Blanco. Das war die Nachricht, ich denke mal, des gesamten Opening Weekends, was jetzt mit die Osterfeiertage ein bisschen verlängert worden ist. Und ja, wir haben direkt zu Beginn No-Hitter. Hättest du damit gerechnet, Lukas?
Auf gar keinen Fall. Also freut mich sehr für den Jungen. Ich habe die Highlights davon gesehen und ich glaube, das konnte man auch ja, sehen, wie Ronald Blanco sich da gefreut hat. Sehr krasse Story auf jeden Fall. Der ist ja, glaube ich, nur durch ja, Umstände quasi überhaupt in den Roster gekommen, in die Rotation von den Astros und hat dann einfach direkt zu Beginn mal einen No-Hitter rausgehauen. Stark.
Ja, und letzte Woche ist tatsächlich sogar sein zweites Kind auf die Welt gekommen und am gleichen Tag hat er dann die Zusage bekommen, dass er es in die Rotation der Astros geschafft hat und damit seinem ersten Start der Saison und seinem achten überhaupt in der MLB hat er direkt mal einen No-Hitter ausgepackt. Also von daher kann man wirklich nur sagen, seine vergangenen Wochen waren definitiv etwas, wo er lange noch von erzählen wird.
Ja, und ich meine, sowas beflügelt ja vielleicht auch ein bisschen, ne? Wie du schon
Absolut.
sagst, Kind auf die Welt gekommen, dann die positiven Nachrichten, dass er starten darf, dass er überhaupt spielen darf. Und ja, einfach super Story. Also freut mich.
Freut auch die Franchise, definitiv. Die Franchise hat nämlich damit ihren 17. No-Hitter erreicht und das sind tatsächlich die meisten No-Hitter einer Franchise seit der MLB-Expansion 1961. Und jetzt MLB-Nerdwissen. Es war der 323. No-Hitter, den es insgesamt in der MLB-Geschichte gab. Hättest du gedacht, dass es doch schon so viele sind?
Ja, also mit der genauen Zahl, ne, weiß nicht, hätte ich schätzen müssen, hätte ich, keine Ahnung, irgendwas um den Dreh gesagt, 500 oder was. No-Hitter passieren ja schon doch mal eher als jetzt ein Perfect Game zum Beispiel. Also beim No-Hitter ist es ja so, dass einfach kein Hit geschehen darf. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Runner durch einen Error oder durch einen Walk irgendwie auf Base kommt oder so, dann zählt das nicht in diesen No-Hitter rein. Ein Perfect Game, welches deutlich weniger vorkommt, da darf wirklich gar kein Runner auf Base kommen. Und da habe ich jetzt die Zahl im Kopf. Das sind, glaube ich, 24 Perfect Games, also deutlich weniger in der Historie. Und genau deswegen, ja, ist das schon realistisch, dass ein No-Hitter deutlich öfters passiert. Aber ja, 17. in der Franchise-Story ist natürlich dann schon wieder eine geringere Zahl. Und ja, ich glaube, der letzte No-Hitter war tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch von den Phillies in der letzten Saison. Irgendwas habe ich da mal aufgeschnappt. Hast du das gerade im Kopf?
Ja, ich müsste tatsächlich gerade parallel auch einmal überlegen. Es müsste Lawrenson auf jeden Fall gewesen sein und ich glaube sogar, es war sein erstes Spiel, was er im Citizens Bank Park gegeben hat für die Phillies. und hat da nämlich direkt einen No-Hitter. Das weiß ich noch, da war ich nämlich im Urlaub. Deswegen, das müsste relativ gut passen. Ich könnte jetzt, habe jetzt auch keinen anderen No-Hitter mehr im Kopf. Ich könnte es jetzt tatsächlich aber nicht zusammenbringen, ob damals das Perfect Game von Domingo Germán vor oder nach dem No-Hitter gewesen ist, weil, wie Lukas auch schon gesagt hatte, Perfect Game deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, also deutlich schwieriger zu erreichen. Gab es erst 24 von. Und das hatte allerdings Domingo Germán mit den Yankees letztes Jahr geschafft, und zwar gegen die Athletics. Aber ich könnte es jetzt nicht mehr zusammenbringen, ob es vor oder nach dem No-Hitter gewesen ist.
Weißt du, ja, ich habe mal ganz schnell hier nachgeschaut. Letzte No-Hitter war tatsächlich von Lawrenson am 9.8. in der letzten Saison. Phillies gegen die Nationals. Und das letzte Perfect Game, hast du recht, war von Domingo Germán, ist es, glaube ich.
Ja.
Spanischen Ursprungs. Zumindest sprachlich. Und das war am...
Der heißt doch Germán, das ist Deutsch.
German. Domingo German.
Der Domingo German. Der Germane, der Deutsche.
Genau. Naja, oder, um deine Frage zu beantworten, das war am 28.06., also vor dem letzten No-Hitter.
Es war gerade spannend, wo du gesagt hast, der No-Hitter war gegen die Nationals und das Perfect Game war gegen die Athletics. Das sind jetzt erstmal Gegner, wo ich sage, mindert das die Wertigkeit in irgendeiner gewissen Art und Weise? Spaß beiseite. Ich glaube, Perfect Game und No-Hitter ist verdammt schwierig, die zu erreichen. Von daher kann man wirklich nur Respekt zollen vor Domingo Germán, Lawrenson und jetzt auch Ronald Blanco, der dieses, ja, Wunder will ich jetzt nicht sagen, aber der diesen Meilenstein sich selber halt auch im Lebenslauf schreiben kann.
Ich meine, da sprichst du natürlich was an, ne? Also jetzt ein No-Hitter, Perfect Game, Shutout oder was auch immer, irgendwie so ein geiles Spiel hinzulegen gegen eine tendenziell qualitativ eher schlechtere Mannschaft, ist natürlich doch noch ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt irgendwie gegen die Dodgers spielst oder so, ne? Also dann hat das, glaube ich, noch mal eine deutlich höhere Wertigkeit, aber nichtsdestotrotz, also ich möchte es jetzt gar nicht runterreden, wie du schon sagst, überhaupt krasses Achievement und ja, einfach eine tolle Story, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass der Junge da überhaupt reinkommt und reinrutscht durch, ich habe es gerade gesagt, das waren übrigens Umstände, ich glaube irgendwie jemand in der Rotation war verletzt und dann ist er noch nachgerückt oder wie war es genau?
Ja, weil Verlander zum Beispiel auch noch nicht fit ist, hat er den letzten Spot bekommen und ist dadurch, wie gesagt, jetzt reingerutscht und darf sich dann, wie gesagt, No-Hitter in seinem Lebenslauf jetzt schreiben. Respekt und Glückwunsch dafür.
Genau. Fast einen anderen No-Hitter hat übrigens Shota Imanaga geschafft. Leider fast. Ich habe hier mir aufgeschrieben, er hat 5 2/3 Innings mit keinem Hit geworfen. Und im 6. Inning gab es dann 2 Hits. Am Ende kein Run und er hat 9 Strikeouts geworfen. Also auch da, wie gesagt, fast ein No-Hitter. Schade, dass es für ihn am Ende nicht geklappt hat. Manchmal kann das natürlich auch nicht so beeinflussen. Aber sehr starkes Debüt tatsächlich auch für Imanaga.
Hast du es gesehen? MLB-Debüt ja, sogar genau. Tatsächlich, ne? Und ja. Das ist umso bemerkenswerter. Ich meine, ich glaube, so stellst du dir eigentlich dein Debüt vor. Nicht so wie Yoshiba Yamamoto von den Dodgers im zweiten Spiel bei den Soul Series, sondern ja, eher dann wie Imanaga bei seinem Spiel. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich hatte mir nur noch mal die Highlights angeguckt und sah mega, mega stark aus, was er da abgeliefert hatte. Und ich glaube, der Junge wird den Cups und wird uns noch eine Menge Freude die ganze Saison bereiten. Also wenn er irgendwann auf dem Mount das nächste Mal steht und das Ganze zu einer schönen Zeit in Europa ist, dann solltet ihr dort auf jeden Fall einschalten, weil das sah schon verdammt stark aus.
Auf jeden Fall. Genauso stark überhaupt in die Saison gestartet sind tatsächlich die Pirates. Die haben die Miami Marlins gesweept. Und genau, im Auftakt Spiel der Serie gegen die Nationals haben sie auch gewonnen und stehen jetzt 5 zu 0 tatsächlich. Das ist so ein kleiner Rekord. So gut sind sie erst oder zuletzt in der Saison 1983 gestartet. Deswegen die Pirates auch gerade on fire.
Ja, also letztes Jahr auch verdammt gut in die Saison gestartet, jetzt erneut super in die Saison gekommen. So ein schöner Saisonstart, das kann beflügeln. Und deswegen gespannt, wie das bei denen weitergeht. Wer auch super gestartet ist in die Saison, ich glaube, das hätten auch die wenigsten gedacht, sind die Detroit Tigers. Die stehen nämlich auch jetzt 4 zu 0, haben die Chicago White Sox gesweept und jetzt dann die, ja, New York Mets mit 5 zu 0 besiegt. Dadurch aktuell noch ungeschlagen. Und jetzt, Lukas, halt dich fest oder auch liebe Community, schreibt es euch auf. Ich sage, wenn wir uns das nächste Mal hören, sind die Detroit Tigers immer noch ungeschlagen. Und weißt du warum?
Erzählt.
Die werden, und das ist jetzt ein kleiner Hot Take, die werden jetzt die zwei Spiele noch, die sie jetzt noch gegen die Mets haben, werden die gewinnen. Und dann wartet am Wochenende nämlich die Oakland Athletics. Und deswegen sind natürlich erstmal nur zwei Spiele erstmal eine Herausforderung, weil die Mets musst du natürlich auch erstmal besiegen. Aber wenn du jetzt 4
Genau,
zu
das wollte ich
0
gerade sagen.
stehst, bist du erstmal natürlich vollkommen beflügelt. Dann kommen die Athletics und da sollte man eigentlich gegen gewinnen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir uns nächste Woche hier nochmal wieder treffen, dass wir dann sagen können, dass die Detroit Tigers als einziges Team der MLB noch ungeschlagen sind. Hot Take Ende.
Das ist tatsächlich ein Hot Take, denn ich glaube nicht, dass sie gegen die Mets alle Spiele gewinnen. Ich glaube, die Mets drehen nochmal auf und holen da was. Aber wir werden es sehen und wir werden uns
Go
nächste Woche
Tigers!
darüber unterhalten. Du bist jetzt Tigers-Fan geworden.
Ich bin jetzt nach dem Dodgers und nach dem Royals-Hype bin ich jetzt auch noch Tigers-Fan geworden. Zumindest für eine Woche. Go Tigers!
Aber die Tigers, ganz kurz noch dazu, die haben natürlich auch ein einfaches Startprogramm, ne? Also jetzt White Sox, okay, kann man gegen gewinnen. Und Mets, wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dann direkt auch wieder die Ace. Also die haben natürlich die Chance jetzt zumindest, um da auf deinen Hot Tag nochmal drauf einzugehen, gleich zu Beginn vielleicht so eine kleine ja, heiße Serie quasi zu starten. Und ja, sich von so einem Saisonstart dann auch vielleicht sogar beflügeln zu lassen. Mal schauen, was da noch geht.
Absolut. Absolut. Und wer auch idealerweise so die Saison weiter starten möchte, sind die New York Yankees, weil die stehen 5 zu 0. Die haben mal eben die Astros gesweept. Und ich glaube, das haben wirklich die wenigsten gedacht, wo als man dieses Matchup gesehen hatten und jetzt direkt nächstes Brett als Gegner gehabt. Und zwar die Arizona Diamondbacks hat dort auch das erste Spiel gewonnen. Und jetzt steht man 5 zu 0 und die Yankees sehen gerade richtig, richtig, richtig geil aus.
Die sehen tatsächlich sehr gut aus. Und da hat, glaube ich, jetzt die Serie gegen die Astros schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was bei den Yankees diese ganze Saison über gehen kann. Und genau, wenn das so weitergeht, dann kann da sehr viel gehen für die Yankees.
Definitiv, für wen zu Saisonstart noch nicht ganz so viel gegangen ist, du hast es gerade schon einmal passenderweise gesagt, sind unter anderem auch die Chicago White Sox, haben dreimal jetzt gegen die Detroit Tigers verloren, also Serie sind sie gesweept worden und jetzt auch das erste Spiel gegen die Braves, ich meine 9 zu 0, also recht deutlich auch verloren. Und es gibt dann noch zwei weitere Teams, die bisher komplett ohne Sieg dastehen. Und das sind einmal die New York Mets, die gegen die Brewers dreimal verloren haben. Ich glaube, das haben auch die wenigsten gedacht. Ich glaube, die Brewers sind auch ein gutes, starkes Team mit viel Talent auch in den eigenen Reihen. Jackson Merrill hatte sein MLB-Debüt gegeben und auch seinen ersten Hit. Und dann hat man natürlich noch gegen die Tigers verloren und die Miami Marlins. Letztes Jahr überraschend stark gewesen, jetzt überraschend schwach gestartet, gegen die Pirates viermal verloren und dann auch tatsächlich sogar gegen die Los Angeles Angels. Das hat man jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen.
Das stimmt. Ich habe es ja gerade schon zu den Mets gesagt. Ich glaube, die fangen sich nochmal gegen die Tigers und fahren zumindest mal einen Sieg ein. Und auch die Marlins. Also, wir haben es noch früh in der Saison natürlich Wie ich es gerade schon bei den Yankees gesagt habe, kann man da schon mal so eine kleine Tendenz sehen, wo es hingehen soll. Aber auch bei den Marlins, glaube ich, da kommt noch was. Und da werden wir wahrscheinlich auch diese Saison noch Spaß mit haben, mit einigen Siegen. Aber Pirates und Angels sind natürlich jetzt auch nicht die starken Gegner gewesen. Ne? Da hätte man auch mal einen Sieg einfahren können. Deswegen mal schauen, wie sie sich jetzt in der zweiten Woche so schlagen.
Es wird noch viel Baseball gespielt und ich glaube, das dürfte alle Fans der White Sox, Mets und Marlins erstmal freuen. Und von daher sind das Teams, die wir fortlaufend natürlich weiter betrachten werden. Aber ich bleibe dabei, weiterhin Go Tigers. Ja, kommen wir auch mal generell, das waren jetzt so die Serien abseits der großen Bühne, kommen wir auch jetzt mal auf den Opening Day zu sprechen. Da gab es nämlich direkt, das war auch das erste Spiel, nachdem es ja ein paar Rain Delays gab, waren ja dann die Baltimore Orioles gegen die Los Angeles Angels. Da hat jemand, und zwar Corbin Burnes, sein Debüt gegeben und der hat richtig abgeliefert, Lukas, ne?
11 Strikeouts in 6 Innings, die er gepitcht hat. Im ersten Inning leider direkt den ersten Home Run, überhaupt den ersten Home Run der Saison an Mike Trout abgegeben. Der sah übrigens sehr gut aus. Also ja, wie gesagt, erster Home Run überhaupt in dieser ja noch sehr jungen Saison. Und hat mir gut gefallen, Mike Trout. Aber auch Corbin Burnes, wie gesagt. Corbin Burnes hat geburnt, kann man das so sagen? Ja, elf
Boah,
Strikeouts
das ist
ist
ein
schon,
Wort. Das ist ein
aber ist
Wortspiel,
schon eine
Junge.
Hausnummer. Ja.
Ja, 11 Strikeouts, der Burns, der war definitiv on fire.
Jo.
Aber Mike Trout, ja, du hast es gesagt, der sah richtig fresh aus. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast jetzt im Spiel gegen die Marlins, was sie ja gewonnen haben. Da hat der einen Home Run rausgehauen. Also der ging wirklich aus dem Ballpark. Ich glaube 474 Foot.
Okay.
Feet, ich weiß jetzt, kannst jetzt nicht direkt umrechnen in Metern. Vielleicht kannst du es eben kurz machen. Aber der hat da einen Home Run rausgeschlagen. Also mega, mega. Und das ist wie letzte Saison. Trout liefert ab und trotzdem kommen dann teilweise die Angels, kriegen es dann einfach nicht über die Bühne, einen Sieg rauszuholen. Aber zumindest hat's jetzt, war es jetzt der erste Sieg der Angels gegen die Marlins und Mike Trout hat den Sieg für seine Franchise geholt.
Auf jeden Fall. Also 144 Meter sind das übrigens, habe ich gerade mal nachgeschaut. Das nur so
Das
am
war
Rande.
ein richtiger Moonshot, also das war schon
Okay.
mega, mega geil. Du hast gesagt, Corbin Burnes, der war on fire. Adley Rutschman war auch direkt on fire am Opening Day. 4 At-Bats gehabt, 3 Runs, 2 Hits und 2 RBIs. Also jeder, der MLB-TV hat, kennt es. It's a home run for Adley Rutschman. Und dann fliegen einem erstmal alle Sachen um die Ohren, weil der Reporter da sowas von rumschreit. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal wieder kommen, weil er erneut richtig, richtig stark abgeliefert hat.
Dazu mal ganz kurz am Rande ein Thema. Das nervt mich so, immer diese gleichen Highlights sein beim
It's
MLB-TV.
a home run for Adley Rutschman!
Oh, ganz ehrlich, kann man das nicht mal ein bisschen irgendwie verschiedene Sachen zeigen, so irgendwie Errors oder so, das wäre mal was Witziges. Immer der gleiche Mister in der Werbepause oder zwischen den Innings. Naja.
Und ich schwör's, wenn
Nur
ich
so am Rande.
Kopfhörer drin
Vielleicht hört
habe,
ja einer von MLB-TV zu.
ja, dann bitte, bitte ändern. Aber ich wollte es gerade noch gesagt haben, immer wenn ich Kopfhörer drin habe und dann bin ich so ein bisschen vielleicht am Döseln, weil, keine Ahnung, irgendwie Athletics spielen oder was auch immer. Und dann, it's a home run for Adley Rutschman. Und dann, wow, shit, Alter, jetzt bin ich wieder wach. Ey, das ist besser als jeder Energy-Shot oder Koffein pur, weil, wie er da immer schreit, ey, keine Chance, dass ich dabei nicht wieder aufwache. Also es ist, aber ich verstehe dich, I feel you. Das ist echt mega nervig, dass da kaum Abwechslung mal
Ich
reinkommt.
verstehe auch den Gedanken dahinter nicht, aber ja, die Amerikaner werden sich da was beigedacht haben, denke ich. Zurück zu den Orioles. Also nochmal ganz kurz zu der Serie gegen die Angels. Die haben das eine Spiel, das erste Spiel 11-2 gewonnen, dann das zweite 13-4 und das letzte ging dann leider 1-4 verloren. Aber ich glaube ja, gerade in den ersten zwei Spielen haben die Orts schon gezeigt, dass die Offense vor allen Dingen on fire ist und da sehr viele Hits produziert wurden. Ja, ich fürchte jetzt schon so ein bisschen um meinen Hot Take, wo ich die Orioles, glaube ich, auf Platz 4 gesetzt habe.
Ach, jetzt erst?
Ich dachte
Das hat lange
irgendwie,
gedauert.
ja. Naja, die brechen noch ein.
Nächster Hot Take. Machen wir aber weiter, denn it's a home run for Tyler O'Neill. Und zwar das zum fünften Mal am Opening Day in Folge. Das ist neuer MLB-Rekord. Also krass, der liefert richtig, aber ein richtiger Frühstarter. Fünfter Home Run in Folge am Opening Day. Also da
Das
war
ist
wirklich
auch
nur mit
erstmal
dem
eine
Hut geschmissen.
Statistik. Ja, das ist schon eine Statistik, die muss man erstmal so produzieren. Wild auf jeden Fall. Aber ja, kann man auch machen, ne?
Er
Wenn
hat
er
jetzt
dann mal im
vier.
Rest der Saison so weitermacht, dann wäre es toll für ihn.
Ja, ich glaube, er hat tatsächlich wohl noch ein paar Home Runs nachge-, also von einem zweiten weiß ich es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mehr hatte, aber hat auf jeden
Okay.
Fall schon weiter abgeliefert und war jetzt sein erstes Spiel für die Red Sox, kam von den St. Louis Cardinals und hat, wie gesagt, dann direkt Home Run am Opening Day wieder fabrizieren dürfen und Red Sox gewinnen das erste Spiel mit 6 zu 4. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die Red Sox so stark in die Saison reinkommen, weil die sahen echt gut aus über die gesamte Serie. Das hat man echt nicht gedacht und splitten dann die Serie gegen die Mariners. 6 zu 4, 0 zu 1, 3 zu 4, nach extra Innings auch nur verloren und 5 zu 1 dann zum Schluss wieder gewonnen. Also die Spiele, die man gewonnen hat, relativ deutlich, in Anführungszeichen, einmal, wie gesagt, nur mit 2 Runs Unterschied. Aber die Spiele, die man verloren hat, sehr, sehr knapp verloren. Also von daher, die Red Sox sahen ziemlich gut aus, überraschenderweise.
Ja, immer mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Es waren auch nur die Mariners. Ist jetzt so mein Gedanke dazu. Ich sehe die Red Sox, glaube ich, habe ich ja auch schon eingangs zu unserem Saisonvorschau gesagt, nicht so stark diese Saison. Würde mich freuen, tatsächlich. Ich kenne viele Red Sox-Fans. Würde mich freuen, wenn das so weitergeht und die so stark bleiben. Aber ich glaube, wenn man jetzt so sich ein bisschen die Ansprüche der Red Sox anschaut und gerade die der letzten Jahre, dann sollte man sich nicht an den Mariners messen. Aber ja, sind halt mit einem Split in die Saison gestartet. Auch da bin ich sehr gespannt, wie bei sowieso allen Spielen, wie jetzt die zweite Woche so aussieht und welche Trends da gesetzt werden können.
Absolut, du sagst das vollkommen richtig. Aber für alle, die noch kein MLB-Lieblingsteam haben, aber im Fußball vielleicht groß drin sind, kurze Randinformation vielleicht, die Fenway Group, also es gibt ja auch das Fenway, den Fenway Park, ein legendärer Ballpark auf jeden Fall. Die Fenway Group ist Besitzer auch von Liverpool, also dem Fußballclub Liverpool. Also wer Klopp-Fan oder Liverpool-Fan ist und noch keinen Baseball-Fan hat, dann kann er sich vielleicht die Boston Red Sox mal genauer anschauen.
Ich meine, wenn es jetzt in Boston vielleicht die nächsten Jahre nicht mehr so läuft, ne, dann wer weiß, vielleicht ziehen die nach Liverpool um, das wäre mal was.
Expansion der MLB nach Europa, okay. Hot Take.
Kommen wir zu den D-Backs. Die haben die Rockies zerstört in einem Spiel. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, welches es war. War es sogar das erste Spiel der
Ja,
Saison für die
Opening
D-Backs?
Day.
Ja, es war der Opening Day. 14 effing Runs in einem Inning. Das ist schon krass gewesen.
Krank.
Ich hab das Spiel leider nicht gesehen. Hab's dann in Boxscore gesehen und dachte irgendwie, da ist was verkehrt gelaufen in der Statistikabteilung oder so. Aber nee, die haben tatsächlich 14 Runs den Rockies in einem Inning eingeschenkt. Ostergeschenkt sozusagen. Und genau, in diesem einen Inning sind 18 Batter an der Plate gewesen. Und genau, jeder Hitter tatsächlich aus dem Line-Up hat mindestens einen Hit gescored oder einen Hit, ich sag mal, einen Hit gehittet. Und ich glaube, das war sogar auch ein Rekord, so wie ich es gelesen habe, dass es noch nie in einem Opening Day Spiel so viele Runs in einem Inning gab. Von daher, ja, D-Backs sind auch on fire.
Ja, definitiv. Es waren noch die viertmeisten Runs, die in einem Inning überhaupt erzielt worden sind. Also jetzt losgelöst vom Opening Day, wo es ja die meisten waren. Also 14
Ja.
Runs in einem Inning und das direkt auch zu, es war, ich glaube, das dritte Inning. Und vorher hatten die Diamondbacks auch schon 2 Runs gescored. Also ich glaube, es stand dann 0 zu 16 schon.
Ja.
Das, so stellst du dir deinen
Ey.
Saisonstart als Rockies-Fan nicht vor. Und ich stell's mir jetzt mal vor, du bist Rockies-Fan und sitzt dann da zu Hause, denkst, geil, Opening Day, es geht endlich los, direkt Division-Duell gegen die Diamondbacks, let's go. Und dann guckst du und dann siehst du dich jetzt nach 3 Innings 0 zu 16. Ey, da gehst du doch direkt wieder
Gar
weg
kein Bock
einfach.
mehr. Ja.
I'm
Gar kein Bock mehr
head out.
als Fan, aber auch als Spieler. Ey, du bist da im kommst da vielleicht irgendwann aus dem dritten Inning, was keine Ahnung wie lange ging, raus und denkst dir nur so, Digga, können doch jetzt alle nach Hause gehen. Ich glaube, die haben danach auch nicht mehr gescored oder haben die noch einen Run gescored? Oder in dem, ich weiß es gar nicht. Einen Run haben die, glaube ich, gescored im Spiel, ne? Wenn ich
Ich glaube, es
richtig.
ist tatsächlich 16-3 oder so
Ja?
irgendwie ausgegangen zum Schluss.
Ah,
Ich
okay.
meine, ich
Ja.
gucke parallel, wo jetzt gerade mal eben wie das Spiel ausgegangen ist.
Ja.
Das Spiel ist ausgegangen. Wieso finde ich es jetzt gerade tatsächlich nicht? Aber es müsste,
Ja.
glaube ich, bei 16 geblieben. 16-1 ist es
16,
ausgegangen,
16:1,
ja.
ne, ist es auch gerade, genau.
Ja.
Hast du gerade auf dem, in welchem Inning die dann die Rockies gescored haben? Ich
Die
glaube,
haben zwischendurch nochmal,
danach,
also die
danach
haben,
nicht mehr.
die haben im zweiten Inning haben sie doch wohl einen Run gescored, also es stand dann zwischenzeitlich
Genau.
mal 2 zu 1 aus Sicht der Diamondbacks, nur dann kam halt das dritte Inning mit 14 Runs insgesamt. Und was auch
Genau, das
ziemlich
meinte ich
lustig
aber.
gewesen ist,
Ja. Er
was ziemlich
erzählt.
lustig gewesen ist, jemand hat das aus unserer Community hat es mir dann auch nochmal geschickt, der zweite Pitcher von den Rockies kam dann im zweiten Inning schon direkt rein, ne, im dritten Inning rein und das war Molina und
Ja.
der hat ein ERA von 162. Das heißt, der holt
Ja.
162 Earned Runs. Also das ist schon komplett wild. Jetzt darf er nur nicht retiren, weil dann steht in seinen Büchern in seiner letzten Saison 162er ERA. Also bitte, lieber Molina, zieh zumindest noch eine zweite Saison durch, damit du damit nicht offiziell retirest.
Das ist schon eine wilde Statistik. Ne, aber genau darauf wollte ich nochmal hinaus, auf den einen Run. Der wurde halt auch vor diesen 14 Runs erzielt. Und genau, als Spieler denkst du ja einfach, was soll ich hier jetzt noch rumstehen? 6 weitere Innings. Ich glaube, in der MLB gibt es auch keine Mercy Rule. Also
Ne.
hier in Deutschland Mercy Rule, ganz kurz vielleicht am Rande, ist, wenn man, ich habe es gerade auch nicht genau auf dem Schirm, ab wann die greift, aber wenn man in einem bestimmten Inning eine bestimmte Anzahl an Runs vorne bzw. hinten liegt, dann ist das Spiel da beendet, damit man einfach nicht, wie gesagt, mit einem 16:1 dann noch das Spiel zu Ende spielen muss. Aber ich glaube, das, wie gesagt, in der MLB nicht. Ja, tough für die Rockies, aber so geht es dann halt manchmal, ne? Gurriel Jr. tatsächlich auch in dem Spiel mit 3 Runs, 3 Hits. Einer davon war ein Home Run und er hat 5 RBIs erzielt, also so wie es für Molina dann die ja, schlechte Statistik im Pitching war, war es für Gurriel Jr. Auf jeden Fall ein Spiel für seine persönliche Statistik in der Saison. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich den Herrn nicht in meiner Fantasy-Liga gepickt habe, weil der war, glaube ich, sogar noch Free Agent und ich dachte mir so, nehme ich mir den jetzt, sneak ich mir den eben, habe es dann doch nicht getan und traue dem Ganzen jetzt ein bisschen hinterher.
Ja, verständlicherweise, aber Fantasy sollten wir zwischendurch auch mal immer wieder aufgreifen. Nur vielleicht noch nicht nach dem ersten Spieltag, weil der sah bei mir auch noch nicht ganz so gut aus. Aber zumindest für Gurriel Junior sah er wirklich sehr, sehr gut aus. Und für wen es jetzt auch endlich besser gelaufen sind, und das freut mich als Dodgers-Fan natürlich ungemein, Yamamoto hatte seinen zweiten Start und hat endlich abgeliefert. Nach dem desaströsen Start ja in Seoul, bei seinem MLB-Debüt hat er jetzt richtig abgeliefert. 5 Innings, 2 Hits nur zugelassen, 5 Strikeouts. Spiel haben die Dodgers aber trotzdem leider verloren mit 6-5 nach Extra-Innings. Aber wie gesagt, das freut mich für Yamamoto ungemein, dass er jetzt in seinem zweiten Spiel halt wirklich in der MLB so ein bisschen angekommen ist. Und ich glaube, jetzt wird es insgesamt ein bisschen einfacher fallen. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, er muss sich vielleicht auch erstmal an die MLB gewöhnen. Das wird seine Zeit dauern. Ich glaube, den richtigen Yamamoto sehen wir erst in der zweiten Saison. Aber wenn er jetzt so weiter abliefert, dann werden wir auch mit Yamamoto genauso wie mit Imanaga ganz, ganz viel Spaß haben, den Jungen auf dem Mount zu sehen. Von daher freue ich mich auf weitere Einsätze von Yamamoto und auch generell aus meiner Dodgers-Bubble ist das Wochenende und jetzt auch heute Nacht sehr, sehr gut gelaufen. Die Dodgers haben die Serie gegen die Cardinals mit 3-1 gewonnen. Mookie Betts ist richtig am Abliefern. 4 Home Runs hat er jetzt in den ersten 7 Spielen. Insgesamt Teoscar Hernandez genauso stark, beziehungsweise wenn man es jetzt auf die Spiele in Amerika runterbricht, sogar noch besser. 4 Home Runs in 5 Spielen, richtig, richtig stark. Und Mookie Betts insgesamt 6 RBIs im ersten Spiel gegen die Cardinals am Opening Day gehabt. Also wie gesagt, Mookie Betts, Teoscar Hernandez richtig gut unterwegs aktuell. Otani sieht bisher jetzt noch nicht spektakulär aus. 30 At-Bats gehabt, 8 Hits, 3 RBIs und 1 Stolen Base. Aber wenn man sich das Line-Up von den Dodgers einfach mal generell ansieht, ich glaube, da wird jeder Pitcher Angst und Bange. Man startet mit Mookie Betts, dann kommt Otani, dann kommt Freddie Freeman, dann kommt Max Muncy, dann kommt Will Smith, dann kommt Max Muncy und dann kommt auch Teoscar Hernandez. Also wenn man das so runterliest, das geht runter wie Öl. Fühlt sich gefühlt an wie so ein All-Star-Game.
Ja, du sagst es also, das Line-Up sieht schon krass aus bei den Dodgers, da stimme ich voll und ganz überein. Man muss natürlich dann auch abliefern, ne? Das eine Spiel ging jetzt knapp verloren gegen die Cardinals. Ja, wenn du zufrieden bist, dann freut mich das. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet vom Saisonstart der Dodgers, aber auch hier gleiches Spiel wie bei den anderen Serien. Auch die Saison ist noch jung.
Dodgers stehen 5.
Ja.
Dodgers stehen aktuell 5-2. 5-2, also eine Niederlage haben sie in Seoul geholt gegen die Padres.
Ach, genau.
Nehmen wir einfach mal so hin. Und jetzt gegen die Cardinals, dass du vielleicht ein Spiel mal verlierst, in Ordnung, alles in Ordnung. Cardinals haben vom Prinzip oder wollen eigentlich auch gerne in den Postseason. Von daher bin ich damit vollkommen d'accord. Und jetzt besonders heute Nacht hatte man dann Auftakt gegen die Giants gewonnen. Von daher, ich bin mehr als zufrieden mit dem Saisonstart meines Teams. Ich weiß nicht, wie zufrieden du mit dem Saisonstart deines Teams denn eigentlich bist, Lukas.
Gar nicht zufrieden, leider. Das war ja, das haben wir leider sogar ein bisschen angepriesen als Series to Watch. Da hättet ihr besser alle wegschauen können, zumindest aus Phillies Sicht. Ich bin leider nicht so zufrieden. Die Phillies haben gegen die Braves gespielt. Sollten eigentlich am Donnerstag letzte Woche spielen. Das Ganze wurde jedoch verschoben. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich glaube, ebenso wie das Opening Day Spiel der Mets aufgrund des Wetters wurden eben die 2 Partien verschoben. Und am Freitag war das Wetter dann tatsächlich auch gar nicht so gut, als das Spiel dann wirklich stattgefunden hat. Ich habe mal ein bisschen in den Stream reingeschaut und habe nur gesehen, wie, weiß ich nicht, 1000 irgendwie Plastiksachen oder Becher oder so im Infield einfach rumflogen. Und generell die Jerseys und so, die waren auch, also man hat schon gesehen, dass es super windig war beim Spiel. Gegenüber standen sich auf dem Mount Spencer Strider von den Braves und Zach Wheeler auf Phillies Seite. Und eigentlich sah es alles nach einem sehr engen, sehr ausgeglichenen Spiel aus. Bis zum 5. Inning, glaube ich, war es 0-0. Und im 5. Inning Kamen dann die ersten Runs aufs Board, in dem Brandon Marsh den ersten Home Run für die Phillies geschlagen hat. Two-Run Home Run, also dementsprechend Punkte. Und da war erstmal ganz gute Stimmung, auch bei mir. Ich dachte, ja, bin kann ein bisschen so ja, daran anschließen, wie man letzte Saison aufgehört hat, meiner Meinung nach. Also in der Woods oder in der Postseason rausgeflogen ist, ja, hatte ich schon Bock auf die Saison, nachdem was man da gesehen hat. Aber die Braves kamen da nochmal. Adam Duvall hat einen Double geschlagen und genau im achten Inning war es dann irgendwann vorbei für die Phillies. Da sind wir auseinandergebrochen. 7 Runs haben wir zugelassen und da dachte ich auch vom Fernseher und dachte auch nur so, eieiei. das fand ich schön anzuschauen. Genau. Und am Ende war es dann eine 9:3 Niederlage. Ähnlich war es in Spiel 2. Nola hat für die Phillies gepitcht und Reed auf Braves-Seite. Auch da wieder erst zu Beginn an ein enges Spiel. 3:2 ging es los und dann nach dem zweiten Innings stand es 3:5 für die Phillies. Oh ne, für die Braves, Entschuldigung. Genau, und im dritten Inning dann 4:7. Aber genau, da gab es ein Sixth Run Inning. Also die Phillies haben 6 Runs zugelassen und die Braves sind dann wieder ja, in der zweiten Spielhälfte quasi davongezogen. Am Ende war es ein 12:4 und die Braves hatten 19 Hits, mit den Phillies nur 8. Und das spricht schon eine deutliche Sprache. Dass ja, wir da uns nicht so gut, also wir aus Phillies Seite nicht so gut geschlagen haben, leider. Genau. Ich weiß nicht, hast du die Spiele überhaupt geschaut?
Ich habe Spiel 1 hatte ich geschaut tatsächlich. Und als dann die 7 Runs gefallen sind, habe ich auch gedacht, jo, das habe ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Ich hatte es auch eher gedacht, das wird jetzt ein ganz, ganz enges Spiel werden. Und dass es dann im zweiten Spiel sich nochmal jetzt so wiederholt, hätte ich dann auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber das fasst so ein bisschen, ja, die Serie will ich ja jetzt nicht zusammen sagen beim Spiel 3. Die ist ja dann glücklicherweise für euch anders und ihr konntet dann euren ersten Sieg der Saison holen. Zwar relativ knapp, aber ich glaube, den Sieg nehmt ihr mit 5:4, habt ihr letzten Endes gewonnen, glaube ich, ne?
Genau, auf jeden Fall. Den Sieg nimmt man mit. Genauso ist es. Gerade nach den ersten
Eingebucht.
zwei Spielen, wo man wirklich irgendwie, ich habe es gerade schon gesagt, zur zweiten Spielhälfte so ein bisschen eingebrochen ist. Da nehmen wir den Sieg auf jeden Fall mit. Und ja, das sah auch alles in allem doch noch schon mal ein bisschen besser aus im dritten Spiel.
Absolut, definitiv. Aber es war ja auch die erwartet schwierige Serie, die ihr dort hattet. Und deswegen, ja, gegen die Braves kannst du halt die Serie auch verlieren. Ich glaube, Siege werdet ihr gegen andere Teams noch holen. Und was ich aber bemerkenswert auf jeden Fall fand, im Ballpark die Stimmung an sich, als die Phillies up front waren, war die Stimmung mega geil, also richtig euphorisierend. Aber als dann immer diese Einbrüche kamen mit den 7 Runs und auch mit den 6 Runs, das ist wirklich komplett ins Gegenteil auch ausgeschlagen. Es wird jetzt
Jo.
nicht gebuht oder so, was ja in Philadelphia auch mal gerne passieren kann, aber es war echt so ein bisschen Totengräberstimmung. Und da fehlt,
Ja.
könnte ich mir vorstellen, ja, erzähle.
Ja, genau, das sind halt die Phillies-Fans einfach oder generell die Philadelphia-Sportfans, so wie ich es jetzt schon einige Male gehört habe. Ich habe dann auch irgendwie im, ich weiß nicht, was das 8. Inning oder so bei einem der Spiele, wo sie mal so in die Ränge gefilmt haben und da sind die Leute halt schon reihenweise aus dem Stadion gegangen. Genau wie du sagst, also geht in Philadelphia, glaube ich, immer ganz schnell in beide Richtungen. Ja.
Ja, absolut. Aber der geilste Baseball ist in Philadelphia definitiv der Oktober-Baseball, wenn es in die Postseason geht, weil dann ist die Stimmung wirklich echt mega, mega geil. Aber wie gesagt, wenn es bei den Phillies läuft, dann macht es als neutraler Zuschauer echt mega, mega Bock, sich da die Stimmung zu geben. Also von daher lohnen sich Phillies-Spiele auf jeden Fall. Welche Serie sich auch gelohnt hat zu gucken, und die hatte ich so ein bisschen intensiver verfolgt, war die Yankees gegen die Astros. Die Yankees waren zu Gast bei den Houston Astros. Und das war eine richtig, richtig geile Serie. Um es schon mal vorwegzunehmen, die Yankees haben die Astros gesweept. Das hat man echt nicht kommen sehen. Also habe ich zumindest so nicht kommen sehen in der Deutlichkeit. Ja. Und vom Prinzip kann man von den vier Spielen kann man drei eigentlich zusammenfassen. Verdammt eng, Aufholjagd. Und immer sind die Astros in Führung gegangen und die Yankees haben das ganze Ruder rumgerissen. Und einen bockstarken Juan Soto. Das trifft eigentlich die Serie relativ kurz oder fast die Serie relativ kurz zusammen. Im Spiel 1 sind die Astros relativ früh in Führung gegangen. Ich glaube, waren zwischenzeitlich 4-0 vorne. Dann kamen die Yankees erstmalig dran auf 3-4 und haben dann letzten Endes das Spiel mit 5-4 gewonnen. Und da ist eigentlich, das war so die Szene für mich, also der Moment der Woche war der Ball oder der Wurf von Juan Soto zu seinem Catcher hin, der damit eigentlich das Spiel auch gesichert hatte. Weil der Astros Runner war schon auf dem Weg zur Homeplate und hat da wirklich Feuer unterm Arm oder im Arm gehabt und hat damit das Spiel gesichert. Im Spiel 2 dann ging auch erstmal wieder die Astros in Führung und hat dann echt lange gedauert, dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Nur dann haben die Yankees richtig abgeliefert und haben letzten Endes dann 7-1 gewonnen. Das war so das einzige deutliche Spiel von allen vier Spielen. In Spiel 3 war dann eigentlich ja fast parallel wie das erste Spiel. Die Astros sind wieder in Führung gegangen und dann haben sich die Yankees wieder zurückgekämpft und ja, dann mit 5-3 sogar noch gewonnen. Stimmt, Volpe hatte nämlich im vorletzten Inning seinen ersten Home Run dann noch und somit stand es dann 3-0 und im letzten Spiel hatte man dann Clark Schmidt und JP France war das Matchup auf dem Mount. Und auch da wieder genau das Gleiche. Die Astros sind erneut in Führung gegangen. Also wirklich alle Spiele sind die Astros in Führung gegangen. Und letzten Endes ging das Spiel dann aber mit 4-3 aus. Yankees wieder ganz, ganz knapp gewonnen. Also wie ich es vorhin schon gesagt hatte, Yankees sind immer mit Rückschlägen oder konnten immer mit Rückschlägen umgehen, haben die Astros bei den Astros gesweept. Also von daher kann man wirklich nur den Hut ziehen und das war für mich wirklich die beste Serie des gesamten Wochenendes. Es hat mega, mega Spaß gemacht, die Serie sich anzugucken. Für alle, die die Spiele vielleicht nicht gesehen haben, schaut euch auf jeden Fall die Highlights an oder auch vielleicht das erste Spiel sogar komplett, vor allem vielleicht auch die letzten 2-3 Innings. Das war mega, mega stark. Comebacks haben wir in allen Spielen dabei gehabt, Big Plays, viele Double Plays auch dabei gehabt und ja, die Yankees haben echt Bock gemacht zu gucken, das muss ich wirklich, wirklich zugeben und neidlos anerkennen. Und Juan Soto hat bei seinem ersten Spiel tatsächlich Aaron Judge überstrahlen können. 2 Runs, 9 Hits, 1 Home Run, 4 RBIs und wie vorhin schon angesprochen, im ersten Spiel mit seinem Wurf an die Homeplate hat er das Spiel gesichert und den Yankees damals den Auftaktsieg gegeben. Also ich habe echt Bock auf weitere Spiele von den New York Yankees.
Das kann ich so unterschreiben. Also Bock auf die Spiele von den Yankees habe ich jetzt nicht. Sind auch nicht meine Favorite Organization. Aber wie du schon sagst, also sehr starker Auftritt. Übrigens dazu nochmal am Rande, ich habe das Spiel der Phillies gerade ein bisschen aus meiner Sicht gerecapped. Natürlich aus Braves Sicht auch ein starker Start. Das wollte ich nochmal anmerken für alle Braves-Fans, die uns vielleicht zuhören. Nee, aber zurück zu den Yankees. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Absolut, definitiv. Auf die Yankees kommen wir später auch, glaube ich, nochmal eben drauf zu sprechen. Wir hatten euch noch eine letzte Serie, die Giants gegen die Padres-Serie, also die California Rivalry Series, wenn man so möchte, ans Herz gelegt. Die Serie ist 2-2 ausgegangen. Ich habe die Serie tatsächlich nur so ein bisschen am Rande verfolgt, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen, nur so ein paar Side-Informationen. Es gab noch eine schöne Story um das erste Spiel. Yang Ho Lee hat seinen ersten MLB-Hit abgegeben, ist allerdings danach direkt per Pitch-Off wieder von oder musste schon wieder das Feld verlassen. Das war dann nicht im ersten Spiel, hatte aber auf jeden Fall in der Serie, ich weiß jetzt nicht genau wann, hat auf jeden Fall einen Home Run geschlagen, ist gefangen worden von Padres-Fans. Und die Padres-Fans sind eigentlich großer Freund von Kim, von den Padres. Aber dann hatte Younghoe Lee zumindest gesagt, er würde Grüße an Kim ausrichten. Das war noch so eine schöne Geschichte, die abseits des Platzes passiert ist. Und erstes Spiel ging dann mit 6-4 an die San Diego Padres. Yu Darvish bockstark gewesen, 7 Strikeouts in 5 Innings. Und das zweite Spiel war dann Kyle Harrison von den Giants gegen Joe Musgrove, der auch seinen zweiten Start schon hatte nach der Soul Series, genauso wie Yu Darvish. Das ging dann mit 8-3 an die San Francisco Giants. Und da war Mann des Spiels Matt Chapman, die Neuverpflichtung der Giants. Insgesamt 2 Home Runs mit 5 RBIs. Also den Titel hat er sich in dem Spiel mehr als verdient gehabt. Und in Spiel 3 hatte dann Dylan Keith sein erstes Spiel als Padres abgeliefert, hatte dort das Pitcher-Duell gegen Jordan Hicks und das Spiel ging mit 9-6 an die Padres, an die Giants. Die Giants sind dann mit 2-1 an die Führung gegangen. Ja, und das letzte Spiel, das war dann ein sehr, sehr deutliches Spiel. Dalton Jeffries von den Giants gegen Michael King von den Padres. Giants hatten unheimlich viele Fehler zu Beginn des Spiels und so, ja, brach das Kartenhaus, wenn man so möchte, früh zusammen. Und insgesamt hatten wir dann nach 3 Innings den Score von 12-0 für die Padres. Das konnte natürlich fast nicht mehr aufgeholt werden, sodass die Padres dann mit 13-4 das letzte Spiel gewonnen haben und somit splitten die Rivalen aus Kalifornien und trennen sich, wie gesagt, 2-2 insgesamt. Hast du von den Spielen irgendwas groß gesehen, Lukas?
Habe ich gar nicht verfolgt, wenn ich da ganz ehrlich bin. Meiner Meinung nach hätte es auch 4-0 für die Padres ausgehen können.
Da kommt der Giants-Hasser wieder in dir durch.
Nee, aber auf dem Papier ist, glaube ich, 2-2 in der Serie das Ergebnis. Und ja, ab 12-0 ist natürlich deutlich, oder? Dann als Endstand 13-4 im letzten Spiel von den Padres. Ja, aber wie gesagt, ich habe es jetzt so gar nicht verfolgt, die Spiele.
Ja. Treffen ja auch noch öfters aufeinander. Das heißt, du darfst deine Giants, deine zweite große Liebe, darfst du ja auch nochmal wieder sehen im Duell gegen die Padres. Aber ansonsten, wie gesagt, war es interessant zu verfolgen, auf jeden Fall, wie sich die beiden duelliert haben. Waren ja auch grundsätzlich knappe Spiele mit vielen Runs. Also von daher kann man dort in den Spielen definitiv auch auf seine Kosten. Und jetzt wollen wir euch mal sagen, mit welchen Serien ihr hoffentlich diese Woche auch auf eure Kosten kommen könnt. Welche Spiele haben wir uns ausgesucht, Lukas?
Genau, die Yankees spielen wieder gegen die D-Backs. Spiel 1 ist 5-2 an die Yankees gegangen, wir haben es gerade schon angesprochen. Und das war da schon ein enges Spiel und ich glaube, die Serie wird generell sehr eng ausgehen. Volpe hatte ja 2 Runs und 4 Hits und war Spieler des Tages im ersten Spiel der Serie. Das zweite Spiel ist wahrscheinlich jetzt wenn diese Folge online geht, schon gespielt worden. Aber Spiel 3 steht dann für uns morgen, für euch dann wahrscheinlich, wenn ihr es euch anhört. Heutigen Mittwoch um 21.40 Uhr an, deutscher Zeit. Dort stehen sich Carlos Rendon und Mary Carey gegenüber. Und ich glaube, das wird ein sehr schönes Spiel. Wenn ich es schaffe, schaue ich da bestimmt auch mal rein. Und dann spielen die Giants gegen deine Dodgers. Niklas, was erwartest du da?
Ja, also Giants-Dodgers, immer ein geiles Spiel oder eine geile Serie. Für mich mit die biggest rivalry der MLB. Klar, natürlich auch aus der Dodgers-Brille geschaut. Aber ja, was erwarte ich da? Spiel 1 ging schon mal glücklicherweise an meine Dodgers mit 8-3. Das Ergebnis klingt allerdings deutlicher, als es wirklich war, weil die Giants und Dodgers haben sich bei den Hits fast nichts getan. Die Giants hatten 8 Hits, die Dodgers 9, also knapp mehr. Allerdings hatten die Giants viele Runner auf ihren Bases vergessen. 10 Stück an der Zahl. Die Dodgers haben nur 3 auf den Bases liegen lassen. Ja, Teoscar Hernandez war ja eigentlich der Momentum-Switcher, wenn man so möchte. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, er ist richtig am Abliefern. Mit seinem 3-Run-Home-Run im 6. Inning ließ er die Dodgers dann auf 6-1 davonziehen. Betts dann zusätzlich noch mit 2 Hits. Freeman auch mit 3 Hits, ganz stark produziert. Und somit haben, wie gesagt, die Dodgers das erste Spiel in dieser Serie für sich geholt. Spiel 2 findet dann heute Nacht statt. Also wenn die Folge rauskommt, wisst ihr vielleicht sogar schon den Endstand. Das wird, ich nehme es vielleicht schon mal vorweg, wird ganz hart für mich wahrscheinlich als Dodgers-Fan werden, weil bei den Giants wird Logan Webb, National League Cy Young, Zweiter letztes Jahr, Starter bei den Giants sein. Und die Dodgers werden ein Bullpen-Game bestreiten. Für alle, die jetzt nicht unbedingt mit Bullpen-Game was anfangen können, also die Dodgers sagen bewusst, wir setzen heute keinen Starting-Pitcher ein, wir starten direkt mit einem Relief-Pitcher und der wird dann vielleicht für 1 oder 2 Innings produzieren und dann kommt der nächste Relief-Pitcher und so geht das ganze Spiel dann die ganze Zeit weiter. Das spricht eigentlich dafür, dass das ein High-Scoring-Game werden kann. Ich bin gespannt, ob das entweder nur einseitig oder beidseitig ausfällt, von daher wisst ihr morgen mehr, als ich es aktuell jetzt weiß. Also spannendes zweites Spiel. Das dritte Spiel wird dann wieder für mich oder für Dodgers-Fans interessanter. Dort trifft nämlich dann Kyle Harrison auf Tyler Glasnow und das ganze Spiel geht dann am Donnerstagmorgen um 4.10 Uhr über die Bühne. Das heißt, alle, die früh aufstehen müssen und bei Kaffee und Frühstück noch Baseball schauen wollen, dann möge sich gerne dieses Spiel anschauen und dann Go Dodgers schreien, wenn Otani, Betts, Freeman Home Run um Home Run produzieren. Lukas, was denkst du, Yankees gegen Diamondbacks? Hast du gerade schon mal kurz angeteasert. 3-Spiele-Serie, Spiel 1 ging jetzt schon an die Yankees, das heißt die Yankees 1-0 up front. Wie geht die Serie aus?
Ich denke, die D-Backs werden entweder das, ja, also eins der Spiele noch gewinnen, aber Yankees am Ende 2-1. Das heißt aber auch, dass sie ihren ersten, also die Yankees werden ihren ersten, ihre erste Niederlage erleben in dieser Saison. Das ist mein Tipp. Wie sieht es bei dir aus?
Ich wollte eigentlich deiner Idee folgen, aber ich finde, die Yankees sind bockstark gerade. Also die machen echt mega Bock gerade zu schauen. Und daher sage ich tatsächlich, die Yankees sweepen auch die Diamondbacks und bleiben damit ungeschlagen und beenden die ersten beiden Serien mit 8-0, mit 8 oder mit 7-0. Ich glaube mit 7-0. Und bin gespannt, weiter die Yankees zu verfolgen. Also die machen echt mega, mega Spaß.
Ja, wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich die Zeit dazu finde. Bei den Dodgers bin ich schon deutlich positiver gestimmt, was die Dodgers angeht.
Glaub, trotz des Bullpen-Games der Dodgers?
Die ziehen alle Spiele gegen die Giants. Also mir tut es echt leid für alle Giants-Fans, die uns zuhören. Ihr könnt uns ja mal gerne auf Instagram schreiben, warum ich vielleicht doch noch zum Giants-Fan mutieren sollte oder was so toll an den Giants ist. Ich bin sehr gespannt. Aber um auf meinen Tipp zurückzukommen, die Dodgers, die ziehen was.
Also schreibt uns und nennt 5 Gründe, warum Lukas positiver über die Giants schreiben sollte oder sprechen sollte. Ich bin tatsächlich als Dodgers-Fan ein bisschen weniger euphorisch auf die 2 verbleibenden Spiele. Ich denke, das Bullpen-Game der Dodgers wird man sang- und klanglos verlieren. Ich denke, das Spiel wird man so ein bisschen herschenken. Ich denke, dass Tyler Glasnow das dritte Spiel dann allerdings holen wird, sodass man die Serie mit 2-1 gewinnt. Damit wäre ich happy. Und damit könnte man den Giants dann, könnte man dann ein bisschen die Opening Series dann ein bisschen verderben. Und das tut in dieser Rivalität besonders gut, weil, ich habe es gerade schon gesagt, Giants gegen die Dodgers, das ist für mich die größte Rivalität in der MLB, vielleicht sogar im gesamten US-Sport überhaupt. Ist eine geile Rivalry mit einer echt geilen Story. Kennst du die Story, Lukas?
Tatsächlich nicht, ne. Was ist
die dann, die Story, legt euch zurück, holt euch einen Kakao, macht ihn euch warm, ein bisschen Sahne rüber, ein bisschen Schokoraspeln drüber. Onkel Niklas Geschichtsstunde startet jetzt. Wie kam es eigentlich zu der Rivalry zwischen den Dodgers und den Giants? Ich habe es gerade gesagt, das ist eine coole Story, wie das eigentlich damals gestartet ist. Und zwar waren beide, die Dodgers als auch die Giants, früher gar nicht in Kalifornien bzw. an der Westküste ansässig, sondern kommen beide ursprünglich aus New York. Also beide haben ihre Wurzeln ursprünglich in New York. Die Dodgers hießen damals Brooklyn Dodgers und die New York und es gab dann die New York Giants. Und damit meine ich nicht das NFL-Team Giants, sondern es war wirklich das Baseball-Team New York Giants.
Und wollte ich gerade sagen, New York Giants ist doch ein anderer Sport.
Ja, es damals aber hießen sie, oder war es noch ein Baseballverein tatsächlich. Okay. Und irgendwann hat sich allerdings der Dodgers-Owner gedacht, ich möchte ganz gerne einen neuen Markt bedienen und würde wohl ganz gerne nach Los Angeles gehen. Damals war allerdings an der Westküste noch gar nicht so viele MLB-Teams. Und da hat sich der Dodgers-Owner gedacht, ich brauche irgendwie ein bisschen sportliche Relevanz. Also ich brauche ein Gegner, der auch vielleicht aus der gleichen Ecke kommt. Und so hat er dann den Giants-Owner angesprochen, weil er wusste, der Giants-Owner will eigentlich auch umziehen und wollte eigentlich nach Minnesota gehen ursprünglich. Der Dodgers-Owner konnte dann tatsächlich den Giants-Owner überzeugen, nach Kalifornien zu gehen, damit die bestehende Rivalität, die auch schon in New York war, also um die 50er war das, dass diese Rivalität dann durch oder die Promotion dann in Kalifornien findet. Und so ist tatsächlich dann auch gekommen und die Dodgers sind nach Los Angeles gezogen und die Giants sind dann nach San Francisco gezogen statt nach Minnesota. Und somit hat es die Rivalität von der Ost- an die Westküste Amerikas geschafft. Und ich finde das eine mega geile Story, wie der Dodgers-Owner das ganze marketingtechnisch für sich, aber dann natürlich auch für die Giants genutzt hat, dass man diese Rivalität dann an der Westküste einfach fortführt. Also echt eine geile Story. Aber die Story wird tatsächlich auch noch ein bisschen geiler, weil die New York Mets, stell dir jetzt das Logo vor von den New York Mets, das ist ja blau und orange. Und die Mets sind nämlich damals gegründet worden, weil natürlich beide Teams abhanden gekommen sind. Und die New Yorker wollten halt ein weiteres Baseballteam. Und deswegen sind die Mets gegründet worden und die Mets wollten natürlich beide Fanlager bedienen. Deswegen ist das Blau der Dodgers im Mets-Logo und das Orange der Giants im Mets-Logo. Also auch mega geil, wie dieses Mets-Logo dann farbtechnisch entstanden ist. Die Mets wollten einfach beide Fanlager für sich gewinnen und deswegen hat man sich zu diesem Schritt bewegt. Also auch echt mega, mega cool.
Und, wilde Story. Ich gucke gerade aufs Datum. Wäre jetzt nicht heute der 2.4., dann würde ich denken, du tischst mir hier wieder eine neue Story auf. Aber also super, super wild. Spannend.
Dass das ja, es hat so ein bisschen was von so einem April-Scherz, aber nee, tatsächlich ist es genau so gewesen. Und hinzu kommt natürlich dann noch. Das ist halt wie Philadelphia und New York oder halt auch Boston und New York. Los Angeles und San Francisco haben sich natürlich auch wirtschaftlich, kulturell und politisch so ein bisschen natürlich immer im Beef oder im Clinch gestanden. Von daher passt diese Konstellation natürlich echt super und auch Spieler spüren diese Rivalität. Zum Beispiel Jackie Robinson geben Baseball-Fan einen Begriff, dem empfehle ich natürlich auch den Film 42, einer der besten Baseball-Filme, wie ich finde, hat auch damals dann die Rassentrennung im Baseball durchbrochen und er hat seine Karriere eher beendet, statt bei den Giants zu spielen. Also die Dodgers wollten ihn zu den Giants traden und da hat Jackie Robinson gesagt, no chance, I'm gonna head out und hat seine Karriere beendet, weil er wollte nicht zum Erzrivalen der Giants gehen. Also das Ganze geht auch auf die Spieler über und es ist auch teilweise, ist zweimal jetzt vorgekommen, wo dann auch das All-Star-Game sowohl in San Francisco als auch in Los Angeles gewesen ist, dass dann die Spieler des gegnerischen Teams ausgebuht worden sind beim All-Star-Game. Also auch ziemlich lustig. Also die Fans nehmen diese Rivalität definitiv ernst.
Ja, wild. Also es gibt, glaube ich, noch einige wahre Rivalitäten in der MLB. Aber wie du schon sagst, gerade jetzt mit dieser Hintergrundstory, es ist, glaube ich, schon eine der größten Rivalitäten. Ja.
Ja, würde
Also
ich auch
vielleicht
komplett
machen wir einfach
100% tun.
so, wenn dann die Spiele so in der Saison anstehen, wo ein bisschen Feuer drin ist. Also mir fallen da gerade die Dodgers und die Angels ein, oder die Yankees und die Mets in New York. Phillies und die Mets natürlich. Wenn die Spiele anstehen, dann gehen wir da vielleicht auch nochmal ins Detail drauf ein, wie die Rivalitäten da so aussehen, was die Hintergrundstory dazu ist.
Vergesst auf jeden Fall nicht die Yankees gegen die Red Sox. Ich glaube, da werden viele Fans sagen, oh, Yankees, Red Sox ist die größere Rivalität. Das hat beides definitiv ihren Charme. Und Lukas, Phillies gegen Mets. Ich glaube, diese Rivalität werden wir live in London vor Ort als nächste
Die werden wir,
Geschichtsstunde
genau.
verbinden, oder? Da habe ich nämlich auch
Auf jeden
schon mega
Fall.
Bock. Phillies gegen Mets ist nämlich das Spiel, was in Europa, in London über die Bühne geht. Und da freuen wir uns auch schon. Wie Schnitzel auf diese Serie hier vor der Haustür, wenn man so möchte.
Auf jeden Fall. Also wir haben es, glaube ich, in den vorherigen Folgen auch schon angekündigt. Wir sind beide vor Ort. Ich habe jetzt leider die Info bekommen, dass mein Flug verschoben wurde, aber auch das lässt sich irgendwie alles regeln. Ich bin super heiß auf London. Und für diejenigen, die noch hadern oder noch keine Tickets haben, sich Tickets kaufen möchten, ich glaube, oder kann mir gut vorstellen, dass es noch Tickets gibt. Von daher schaut mal rein bei Ticketmaster. Ob ihr nicht doch vielleicht im Juni ist es, glaube ich, nach London kommen möchtet
Ja,
und euch
8. und 9.
diese
Juni.
Rivalität der Broadway-Serie live vor Ort anschauen möchtet.
Lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es noch, denke ich, genug Tickets. Wofür es nicht mehr genug Tickets gibt, weil da rennen wir so langsam aus mit unseren Tickets, ist für unsere Community Party. Am 7.6., das ist der Freitag vor dem ersten Spiel, sind wir im Pass Young Avenue Restaurant nee, nicht Waterloo, Battersea sind
Das
wir,
hier,
für unsere Community Party und da freuen wir uns mit euch zusammen, ja, eine geile Zeit zu verbringen, das ein oder andere Getränk miteinander anzustoßen, auf die Spiele zu sprechen zu kommen und einfach mit der deutschen Baseball-Community eine geile Zeit zu haben, einen geilen Abend zu haben und über Baseball zu quatschen. Also schaut da mal auf unseren Instagram-Channel, wir haben da ein Video ganz oben auch ange pinnt, wie das Ganze vonstatten geht, wie es aussehen wird und seid auf jeden Fall dabei. Wir haben, ich glaube, noch 5 oder 6 Tickets, nicht mehr viel mehr und dann haben wir das ganze Ding ausverkauft.
die Tickets gingen ja weg wie warme Semmel.
Ja,
Es wird, glaube ich,
das
super cool.
war
Ja. Wie gesagt, ich muss mal
das hat
schauen, ob ich persönlich es pünktlich schaffe. Wegen meinem Flug jetzt. Aber auch da, wenn ich mal eine Stunde später aufkreuze, dann ist das leider so. Aber ich freue mich einfach. Und wie gesagt, ja, holt euch die letzten Tickets. Falls ihr vor Ort in London seid, dann lasst euch das nicht entgehen. Spannende Gespräche am Freitagabend. Und Essen gibt es da, glaube ich, auch. Ne? Also ich erinnere mich an letztes
genau.
Jahr, da waren wir vom gleichen Provider sozusagen. Super geile Philly Cheesesteaks. Die kann ich hier an der Stelle auch nur bewerben. Genau.
Ja, genau, Philly Cheesesteak. Also besser könnt ihr euch nicht auf die Spiele vorbereiten als bei unserer Community Party. Vorbereiten wollen wir euch jetzt auch. Wir haben gerade einmal die Serien, die unter der Woche sind. Jetzt einmal noch kurz fürs Wochenende schon mal ein paar Spiele oder zwei Spiele, zwei Serien mit auf den Weg gehen. Und da haben wir erneut die Arizona Diamondbacks. Spannendes Team, spannende Franchise aktuell. Von daher machen die immer besonders Spaß aktuell zu verfolgen. Arizona Diamondbacks müssen zu den Atlanta Braves, die ja deine Philadelphia Phillies aus dem Weg geräumt haben. Drei Spielserie, Diamondbacks, Braves. Was sind deine Tipps?
Brave Science, die waren bockstark in den ersten Spielen gegen die Phillies und ich glaube, das werden die jetzt gegen die Diamondbacks so weiter fortführen. Was sagst du?
Ich gehe auch tatsächlich damit, dass die Braves 2 Siege holen, die Diamondbacks holen einen Sieg. Das ist aber auch tatsächlich wohl enge Spiele werden. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich sage, den Diamondbacks wird deren Sieg wird hoch ausfallen, sag ich jetzt einfach mal. Das heißt, zwei enge Siege für die Braves und ein hoher Sieg für die Arizona Diamondbacks.
Okay.
Und dann kommen wir zu einer Texas Rivalry und American League Championship Series 2023. Die Houston Astros treffen auf ihren Staatspartner, die Texas Rangers. Bei den Texas Rangers eine 4-Game-Series. Wo gehst du damit, Lukas?
Super schwierig. Die Astros, ja, die sind jetzt natürlich klanglos gegen die Yankees untergegangen. Die sind jetzt natürlich heiß, ne, auf die ersten Siege. 2-2, die splitten, glaube ich.
Ich fand, die Rangers sahen gegen die Cubs sehr, sehr gut aus, phasenweise. Deswegen gehe ich dafür, dass die Rangers diese Serie holen. Und die Astros in so einen kleinen Struggle geraten. Es wird aber allerdings keinen Sweep geben. Und die Rangers gewinnen die Serie mit 3-1. Abgerechnet wird dann nächste Woche und inklusive meines Hot Takes, dass die Detroit Tigers dann noch immer ungeschlagen sind.
Go Tigers.
Go Tigers, so sieht es nämlich aus.
Wir haben auch in der nächsten Woche noch ein paar Free Games, die ihr euch wieder kostenlos auf MLB TV anschauen könnt. War geht das genau. Da gleich heute, wenn ihr die Folge hört, los mit den Braves gegen die White Sox um 20.10 Uhr. Dann am Donnerstag, da haben wir die Marlins bei den St. Louis Cardinals um 22.15 Uhr. Am Freitag ist spielfrei, da gibt es anscheinend kein Free Game of the Day, so wie
ich sehe. Ja, wobei, ich falle dir eben kurz ins Wort, Lukas. Ja. Ich habe dir die Auflistung geschickt und ich habe es immer so geschrieben, in dem Fall ist es jetzt von Freitag auf Samstag Nacht, wenn man so möchte, um 0.45 Uhr. Also für die Langaufsteher, die können sich dann um 0.45 Uhr nämlich die Philadelphia Phillies, also deine Phillies bei den Washington Nationals anschauen. Ja. Und dann nämlich darauf gibt's das Spiel, das wäre jetzt... Stimmt, das war in dem Fall war das bei den Phillies, also ich vermute jetzt, da gibt es keinen erneuten No-Hitter.
Ja, sind mal gespannt. Also Freitagnacht ist das, ne?
Genau, Freitagnacht und das nächste Spiel ist nämlich dann Samstagnacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.10 Uhr treffen die Chicago White Sox auf die Kansas City Royals und dann wieder Montag auf Dienstag um 0.40 Uhr. Die Milwaukee Brewers sind bei den Cincinnati Reds zu Gast. Dienstag, 9.04., 18.35 Uhr, schöne Zeit. Detroit Tigers bei den Pittsburgh Pirates. Da können wir noch gucken, gerade zwei heiße Teams, zumindest per heute, ob meine Tigers, Go Tigers, dann immer noch ungeschlagen bleiben. Und dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche die Miami Marlins bei den New York Yankees. Könnte auch, denke ich, ein ganz nettes Matchup werden.
Auf jeden Fall. Genau, das sind die Free Games of the Day. Was abseits der MLB dieses kommende Wochenende noch ansteht, ist Baseball-Bundesliga. Also für diejenigen, die es nicht wussten, wir haben auch Baseball, sehr schönen und ansehnlichen Baseball, tatsächlich hier bei uns in Deutschland. Und wie gesagt, da geht es jetzt dieses Wochenende los. Falls ihr in der Nähe eines Baseball-Bundesliga-Vereins wohnen solltet, dann schaut doch auch gerne da mal vor Ort vorbei. Am Freitag um 18 Uhr heißt es, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo die spielen. Ich glaube, die spielen in Heidenheim gegen die Regensburg Legionäre. Da ist, wie gesagt, um 18 Uhr Play Ball in der Südstaffel der Bundesliga. Und um 19 Uhr fangen dann die Munich Haar Disciples in Mainz, bei den Mainz Athletics fangen die an. Und am Samstag haben wir Hünstetten, die Aufsteiger. Das ist die Aufsteiger der diesjährigen.
Nee, das sind vorletzte Saison aufgestiegen, haben sich haben sich letzte Saison sehr, sehr stark in ihrer Premierensaison geschlagen. Also von denen kann man gespannt sein, wie sich jetzt in der zweiten Saison schlagen, weil die zweite Saison ist ja tatsächlich meistens die schwierigere Saison, weil vielleicht so ein bisschen die Anfangseuphorie verloren gegangen ist.
Die, wie gesagt, Hünstetten Storm, die empfangen die Stuttgart Reds am Samstag um 12 Uhr. Und genau, am Samstag geht es dann auch weiter mit den nächsten oder mit dem zweiten Spiel in Mainz und auch mit der Nordstaffel. Und zwar spielen meine Hamburg Steelers am Samstag um 14 Uhr in Doren bei den Wild Farmers.
Derby Time.
Genau, Derby Time gleich zu Beginn der Saison. Da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt übrigens für die ganzen Bundesligaspiele auch meistens, ich weiß nicht, ob mittlerweile wirklich alle Vereine einen Stream haben, müssten sie eigentlich, aber genau, die meisten Spiele werden eigentlich auch im Livestream gestreamt. Bei uns in Hamburg, bei den Steelers, läuft das Ganze über YouTube, ich denke bei vielen anderen auch. Informiert euch da gerne, falls ihr nicht vor Ort sein könnt oder euer Team auswärts spielt. Oder ihr einfach mal deutschen Baseball sehen möchtet, informiert euch da auf den jeweiligen Homepages der Vereine und da sind eigentlich die Streams immer geteilt oder auf Instagram auch gerne. Genau. Um das Ganze abzuschließen, die Untouchables, Paderborn Untouchables empfangen die Bonn Capitals.
Nächste Derby.
Genau, am Samstag, da gibt es ein Doubleheader tatsächlich auch. Gelogen. Am Samstag spielen sie um 17 Uhr und dann am Sonntag das Spiel 2. Wie gesagt, informiert euch, wenn ihr euren lokalen Verein vielleicht noch nicht supportet und Live-Baseball sehen möchtet, dann ist das, glaube ich, eine super Chance, da einfach mal vorbeizuschauen. Unterstützt eure lokalen Mannschaften. Ganz kurz vielleicht für diejenigen, die bisher noch neu im Bundesliga-Baseball sind oder das Ganze bisher nicht so verfolgt haben. In der Bundesliga ist das Ganze so aufgeteilt, dass es eine Nord- und eine Südstaffel gibt. In der Nordstaffel spielen Bonn, Köln, Doren, Hamburg und Paderborn. Und in der Südstaffel haben wir die Regensburg Legionäre, dann den Meister der letzten Saison aus Heidenheim, die Heidenheim Heideköpfe, Hünstetten, Storm haben wir gerade schon angesprochen, Mainz, München und Stuttgart. Genau, das heißt, da ist, glaube ich, bestimmt für jeden was dabei, dass ihr eine Stadt mit Bundesliga-Baseball in der Nähe habt. Niklas, verfolgst du Bundesliga-Baseball? Oder ist es gar nicht so?
Bist du mit der MLB genug ausgelastet? Vom Prinzip ist man mit der MLB natürlich genug ausgelastet, aber auch der örtliche Baseball interessiert mich natürlich genauso. Natürlich ist es da von der Verfolgung der Spiele ein bisschen schwieriger. Livestreams werden angeboten, sollte man natürlich auch auf jeden Fall nutzen. Vor allem, weil es auch gratis ist, die Spiele sich natürlich dann anzuschauen. Der nächste Verein ist tatsächlich dann bei mir schon so ein bisschen entfernt. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Ne? Paderborn müsste genau der nächste Verein aus meiner Sicht aus Münster gesehen sein. Aber an sich ist es mega geil, was da auch geboten wird, auch was die Vereine für einen Aufwand betreiben, um dem Zuschauer ein geiles Erlebnis zu machen, mit Burger, Bier und Unterhaltung, mit Musik und so weiter. Ich glaube, jeder, der auch mit seiner Family in den Ballpark geht hier in Deutschland, wird eine gute Zeit haben und wird dann, wenn er das erste Mal da gewesen ist, nicht das letzte Mal da gewesen sein. Weil ich glaube, auch alle Leute, die dann wirklich auch im Ballpark sind, es ist eine ganz coole Atmosphäre und deswegen geht auch in die heimischen Ballparks und markiert uns immer sehr, sehr gerne, wenn ihr vor Ort seid. Wir haben eine eigene Rubrik bei Instagram, wo wir euch natürlich dann noch reposten und es ist immer spannend zu sehen, wo ihr euch dann so rumtingelt und wie gesagt, dann habt ihr einfach eine geile Zeit und macht mega Spaß, würde ich auf jeden Fall sagen.
Auf jeden Fall. Ganz kurz noch, Niklas, wer ist dein Favorit auf den Titel dieser Saison?
Also grundsätzlich, es war ja früher war ja immer so häufig, früher war ja häufig, das häufig gesagt worden, dass der Süden stärker ist als der Norden. Ich glaube, das ist so mittlerweile echt wohl aufgeweicht, weil auch der Norden natürlich mit Hamburg, mit Paderborn und mit auch mit Bonn echt starke Teams mittlerweile hat, die mit den Big Teams aus dem Süden mithalten kann, die ja dann Heidenheim und Regensburg heißen, aber auch Mainz letztes Jahr ganz, ganz starke Saison fabriziert. Von daher, ich denke, es wird ein ganz spannendes, ganz enges Rennen werden. Und ich sage jetzt einfach mal, vorletztes Jahr gab es einen Nordsieger, letztes Jahr gab es einen Südsieger, ergo ist jetzt wieder ein Nordsieger dran. Und ich sage, die Bonn Capitals werden deutscher Meister 2024, 25.
Ja.
Okay. Was sagst du?
Ja, könnte ich sogar mitgehen. Bonn ist jedes Jahr stark. Ich bin jetzt nicht so ganz tief drin, wie sie sich dieses Jahr nochmal vielleicht verstärkt haben. Generell finde ich aber auch, glaube ich, Regensburg und Heidenheim sind auch wieder dieses Jahr stark. Ich gehe mal mit Bonn, glaube aber tatsächlich, wenn ich so einen kleinen Hot-Take aufstellen darf, dass wir mit den Hamburg Steelers weit kommen und mindestens Zweiter in der Staffel, in der Regular Season sozusagen werden.
Ja, das ist, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil Hamburg Steelers, mit denen kann man auch, denke ich, immer gut rechnen. Letztes Jahr, glaube ich, unglücklich gegen die Legionäre in den Playoffs ausgeschieden, weil in den Playoffs ist ja dann auch die Verzahnung zwischen Nord- und Südstaffel. Genau. Und von daher ist da, glaube ich, auch nochmal eine Rechnung offen.
Auf jeden Fall, das ist nochmal eine Story für sich, was da letztes Jahr für eine Serie gegen Regensburg war. Aber genau, da ist auf jeden Fall eine Rechnung offen und nochmal einiges zu holen.
Ich glaube, die Story werden wir auf jeden Fall auch nochmal berichten, was da letztes Jahr da passiert ist in dieser Serie. Spannend. Das heißt, dann wird es eine Geschichtsstunde von Lukas geben. Also packt das Kakaopulver noch nicht ganz so weit weg und die Sahnedose oder besorgt euch demnächst für die nächsten Folgen schon mal eine neue Kakaopackung oder Sahnepackung und dann wird Onkel Lukas euch mal eine nette Geschichte erzählen.
Gut. Ja. Niklas, ich schaue gerade hier auf meinen Timer. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Nicht, dass die Leute uns davonlaufen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir zu lange labern. Was ist dein Ausspruch diese Woche?
It's a home run for Adley Rutschman! Und go Tigers!
Ja. Alright, ja, go Tigers, gehe ich mit. Safe.